Wunderbar, wir sind mitten in dieser Predigtserie, das Kreuz im Zentrum, und wir kommen heute zum vierten Teil, wo heisst Verlassen. Ein ganz kurzer Rückblick bzw. Übersicht über das, was wir schon hatten. Jetzt haben wir noch die Hoffnung, dass das Gerät funktioniert. Da haben wir es, wunderbar. Am Anfang hat der Marcel gestartet mit eben mit dem Thema, gerade von unserer Serie, das Kreuz im Zentrum. Der Walter hat darüber geredet, die Worte von Jesus, Vater, vergib uns. Und der Michael Sträßle von Bischofzell hat letztes Mal erzählt über verspottet. Und heute wären wir eben bei dem Teil angelangt. Verlassen. Verlassen. Teil 4 von unserer Predigtserie. Und Jesus hängt also am Kreuz. Wir haben das bereits von Michael schon gehört, einfach die, wie er verspottet worden ist von allen möglichen, von Menschen. Und jetzt sollte das Gerät da funktionieren. Oder vielleicht kannst du, danke vielmals, Markus. Der Kontext eben, kennt ihr, Jesus ist am Kreuz, er wird verspottet, und dann heisst, und um die 9. Stunde, das wäre also ungefähr um 3 am Nachmittag, schrie Jesus laut, Eli, Eli, lama sabachthani. Und das heißt übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wir sehen, dass das eigentlich ein Zitat ist aus dem Psalm 22, Vers 2a, also der erste Teil, wo da Jesus zitiert. Und ich finde das ganz, ganz besonders, jetzt auch in dieser Serie und auch in dem heutigen Teil werden wir immer wieder Stellen aus dem Alten Testament eigentlich wiederfinden. Und es begeistert mich, weil Jesus gesagt hat im Lukas, vielleicht könntest du gerade die nächste Folie einblenden, Markus. Jesus sagte zu ihnen, das sind die Worte, die ich zu euch sagte, als ich noch bei euch war. Nämlich, dass alles erfüllt werden muss, was von mir im Gesetz, Moses, in den Propheten und in den Psalmen geschrieben wurde. Es ist also einfach kein Zufall. Es ist alles vorherbestimmt. Ein ganz genauer Fahrplan, wo Gott da hat. Und das begeistert mich zum Wissen, dass es jemanden noch gibt, der alles im Griff hat. Verlassen ist also das Thema, und tagtäglich werden Menschen von anderen Menschen verloren. Wenn jetzt ein Störenfried endlich einmal den Raum verlässt oder ein mühsamer Mitarbeiter die Firma verlässt, dann ärgert sich niemand darüber oder dann sagt, oh, endlich ist der weg. Aber wenn es jetzt Menschen sind, die einem näher stehen, die einem viel bedeuten, Menschen, ja, von denen wo man es nie erwarten wird, wenn die einen verlässt, dann ist es natürlich eine ganz andere Geschichte. Wenn ein gute Freunde verlässt, vielleicht sogar ein Partner oder Familienmitglied, dann ist das schon eher schmerzhaft. Und gerade von der, ich habe schon immer wieder gehört, den Spruch, egal was passiert in deinem Leben, die Familie wird immer für dich da sein. Aber was, wenn auch das nicht der Fall ist? Wie sieht es denn aus? Ich möchte ganz kurz eine kleine Geschichte vorlesen. Aus einem Buch von einem Mann, den ihr mit Sicherheit schon gehört habt. Ich war 14 Jahre alt. Meine Mutter und ich gingen in unserem Wohnviertel in Pilles Park, Florida, nördlich von St. Petersburg, die Straße entlang. Wir befanden uns in der Nähe des Welcome Inn auf dem Park Boulevard, wo meine Mutter als Bardame arbeitete. Wir blieben stehen und setzten uns auf einen erhöhten Kanaldeckel aus Zement, der über einen schmalen Abflussgraben gebaut war. Meine Mutter war an jenem Tag sehr still. Einige Minuten später stand sie wieder auf und sagte, ich kann das nicht mehr tun. Warte hier. Wovon sprach sie, fragte ich mich. Was konnte sie nicht mehr tun? Ich tat, was meine Mutter mir gesagt hatte. Ich blieb dort sitzen und wartete, dass sie wiederkam. Die Sonne ging unter, doch meine Mutter war noch nicht wiedergekommen. Am nächsten Tag saß ich immer noch auf dem Kanaldeckel. Allein mit meinen Gedanken. Ich wusste, dass meine Eltern eine schwierige Zeit durchmachten. Das Leben war für uns nicht einfach gewesen. 3 Tage lang saß ich in der heißen Sonne Floridas auf dem Kanaldeckel aus Zement. Ich wusste nicht, wo ich hingehen sollte. Meine Schwester hatte geheiratet und war nach New Jersey gezogen. Mein Vater war auch nicht mehr da. Wenn ich gewusst hätte, wie man betet, hätte ich es getan. Aber der Glaube war bei mir zu Hause nicht vorgekommen. So blieb mir nichts anderes übrig, als zu versuchen, tapfer zu sein und die Tränen hinunterzuschlucken, die mir immer wieder in die Augen traten. Meine Mutter kam nicht zurück. So fängt eigentlich die Geschichte an von Bill Wilson, wo ihr sicher wisst, in New York dann nachher tätig ist, bis heute eigentlich. Und über 15.000 Kinder in seine Sonntagsschule kommen und tausende Erwachsene in seine Gottesdienst. Und wenn man sich überlegt, wie tragisch die Geschichte angefangen hat, verloren von seiner Mutter, unvorstellbar, einfach wird man zurückgelassen am Strassenecken. Und wenn man bedenkt, dass das mal so ein ängstlicher, schüchterner, junger Bub war, was aus dem ist geworden, das ist ja alleine schon faszinierend. Und Jesus hat ganz genau gewusst, wie das ist, wenn man verloren wird von seinen Ängsten. Aus dem Markus möchte ich die Stelle lesen, wo er eigentlich mit ihnen im Garten war und Folgendes gesagt hat zu seinen Jüngern: Ihr werdet mich alle verlassen. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Das ist wieder so eine Stelle aus dem Alten Testament, Zacharia 13,7, wo Jesus dort zitiert. Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Und da sagte Petrus zu ihm: Und wenn alle dich im Stich lassen, ich niemals. Ich versichere dir, erwiderte Jesus, du wirst noch heute Nacht, noch bevor der Hahn zweimal gekräht hat, mich dreimal verleugnen. Nein, erwiderte Petrus mit aller Entschiedenheit. Und wenn ich mit dir sterben müsste, niemals werde ich dich verleugnen. Das Gleiche beteuerten auch alle anderen. In ein paar Verse später, wo sie Jesus sind geholt, sagt er: Bin ich denn ein Verbrecher, dass ihr mit Schwertern und Knüppeln auszieht, um mich zu verhaften? Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und habe gelehrt und ihr habt mich nicht festgenommen. Aber so muss die Schrift erfüllt werden. Und sie alle verließen ihn und flohen. Jesus weiß also ganz genau, wie es ist, wenn man von seinen engsten Leuten verloren wird. Aber jetzt ist Jesus am Kreuz. Er hat alles da erlitten, die Schläge, die Verspottung. Niemand ist da, der Mitleid hat oder ihn verteidigt. Niemand, der für ihn einsteht. Und wenn das nicht schon genug wäre, nochmal einer oben drauf. In dem Moment, wo er sich mehr als jemals zuvor gewünscht hätte, einen Beistand zu haben, wendet sogar Gott sich vor ihm ab. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sagt er. Das einzige Mal, wo Jesus zu Gott redet und ihn nicht als Vater anspricht, sondern ganz unpersönlich als Gott anspricht. Jesus hat sich nicht einfach nur verloren gefühlt, wie es gerade ein schlechter Moment hatte, sondern er hat genau das erlebt, was er in dem Psalm 22 zitiert hat. In dem fürchterlichen Umstand hat er erlebt, wie es ist, wenn Gott einem den Rücken kehrt. Warum hast du mich verloren? Ja, warum hat denn eigentlich Gott ihn verloren? Die Schuld und die Sünde der gesamten Menschheit ist auf seine Schultern gelegen. Es heisst, und jetzt, wenn es so gut wärst, die nächste Folie kannst du einblenden. 1. Petrus, er selbst hat unsere Sünden an seinem Leib, gewisse Übersetzungen sagen, in seinem Leib, auf das Holz hinaufgetragen, damit wir den Sünden abgestorben und für die Gerechtigkeit leben. Wieder ein Zitat aus Jesaja 53. Und dann heißt es weiter, im 2. Korinther 5, 21, er, also Gott, hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gottes Gerechtigkeit würden. Jesus, der von keiner Sünde gewusst hat, ist zur Sünde geworden, hat die ganze Sünde auf sich oder in sich innen getragen. Und in dem Moment hat Gott seinen geliebten Sohn verloren. Jesaja 59 heißt folgendes: Eure Übertretungen scheiden euch und euren Gott voneinander und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch. Er hätte gar nicht anders können, in dem Moment, als sich von Jesus abzuwenden. Der einzige Moment, wo Jesus ganz allein war, verloren von seinem Gott. Es gibt Theologen, die sagen, dass das der Grund war, warum er im Garten Gethsemane gebetet hat und Gott angefleht hat: Herr, wenn es möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorbeigehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille. Sie sagen, dass er hat ja gewusst, dass Jesus sterben, wie Jesus sterben wird. Er hat es ja mehrmals angekündigt. Er hat gewusst, das ist mein Auftrag. Und nicht das war das, was ihm wirklich die Angst eingejagt hat, sondern zu wissen, jetzt kommt dann der Moment, wo ich ganz verloren sein werde. Er, der ja sagt, dass er mit seinem Vater eins war, eine so enge Verbindung mit seinem Vater hatte, hat gewusst, in dem Moment findet die Trennung statt. Und wir wissen von 1. Johannes 4,16, Gott ist Liebe. Wir wissen, Gott wird auch beschrieben als der Gott vom Frieden. Er wird auch beschrieben als der Gott von der Hoffnung. Und wenn sich der Gott von einem abwendet, wie tragisch ist das? Was bleibt denn noch für eine Hoffnung? Die Hoffnungslosigkeit hat Jesus in dem Moment auf sich genommen, damit wir eine Hoffnung haben können. Es heißt im Epheser 2,12-13, denkt daran, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ferngehalten von der Bürgerschaft Israels und zu den Bündnissen der Verheißungen fremd. Ihr hattet keine Hoffnung und ihr wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, zu Nahestehenden geworden durch das Blut Christi. Etwas, was uns also alle betrifft. Wir sind fern gewesen von all dem Guten, aber jetzt dürfen wir auch dazugehören. Dank dem Blut, das Jesus vergossen hat an dem Kreuz. Er hat uns Tür erkauft und wir dürfen Teil sein von dieser Gemeinschaft. Der nächste Vers oder die nächste Folie: Ihr wart wie Schafe, die sich verlaufen haben, irrende Schafe, aber jetzt seid ihr zurückgekehrt zu eurem Hirten und zu dem Hüter eurer Seelen. Er ist zwar unser Hirt, Jesus, aber Gott sei Dank ist er auch das Lamm gewesen, was heisst von ihm: Das Lamm Gottes, das kam, um die Sünde der Welt wegzunehmen. Unser Hirt ist für uns zum Lamm geworden, um unsere Sünde zu beseitigen. Auch das wieder ein Zitat aus Jesaja. Jesus ist verloren, damit wir nicht mehr verloren, wie sagt man denn das? Ich habe es auf Hochdeutsch aufgeschrieben. Damit wir es nicht mehr sein müssen. Auf Schweizerdeutsch kann man das fast nicht gut sagen. Und mit folgenden Schriftstellen möchte ich euch noch weiter ermutigen. Wenn du dich vielleicht manchmal fragst, ob noch irgendjemand an dich denkt, mein Vater hat mich kürzlich an das Lied erinnert. Wie geht's? Kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich. Niemand meldet sich, niemand kommt zu mich besuchen. Oder vielleicht gibt es so einen Moment, wo man sich einfach einsam und allein fühlt. Hat Gott mich auch noch vergessen, dass ich überhaupt noch existiere? So ein Moment, wo man sich einfach Mutterseelen allein fühlt. Aber Jesaja 49, Vers 15 und 16 sagt: Kann denn eine Frau ihren Säugling vergessen? Ich würde jetzt sagen, es ist unmöglich. Also die Anja, die lässt mich kaum eine halbe Stunde alleine mit der Alicia. Schon habe ich wieder 5 Nachrichten, an wann ich alles denken muss. Und ja, also... Ich kann es mir nicht vorstellen, dass eine Frau ihren Säugling vergessen kann. Aber da wird jetzt das in den Raum gestellt, die Frage: Kann sie das, eine Mutter ihren lieblichen Sohn vergessen? Und selbst wenn sie ihn vergessen könnte, ich vergiss dich nie. Was für eine Zusage. Und gerade der Folgevers, finde ich enorm heftig. In meine beiden Handflächen habe ich dich eingraviert. Wenn man so als Kreuz denkt, wie kann uns Jesus vergessen? Immer wenn er seine Hände anschaut, muss er an uns denken. Und wenn du vielleicht aber trotzdem von Menschen verloren worden bist, wo du lieb hast oder lieb gehabt hast, dann möchte ich dir Folgendes sagen. Psalm 27, Vers 10. Selbst wenn Vater und Mutter würden mich verloren, der Herr wird mich dennoch aufnehmen. Und so Sachen scheinen uns vielleicht manchmal ein bisschen fremd. Ich meine, als ich zurückkomme zu meinem Herrn, meine Eltern haben sich so sehr gefreut. Und auch sie haben mich so liebevoll aufgenommen. Ich kenne gar nichts anderes als die, eben, die liebevolle Annahme. Aber wir wissen, dass Geschwister, die in anderen Teil von anderen Ländern verstoßen werden, weil sie sich jetzt zu Jesus stellen. Und auch da hat es jemanden gegeben, in Weinfelden, wo tatsächlich von seinen Eltern rausgeschmissen worden ist. Und gerade kürzlich war er bei uns am Young Pastor Seminar und hat erzählt, ein Gründer vom IGW, ISTL, ICF, glaube ich auch, der Heinz Struppler, ein Weinfelder, der tatsächlich das durchgemacht hat, wie das ist, wenn man verstoßen wird wegen seinem Glauben, von seinen eigenen Eltern einfach vor die Tür gestellt worden. Aber die Zusage, dennoch wird der Herr mich aufnehmen. Es ist interessant, dass da in unserer Kultur natürlich viele sich fragen, gibt es Gott überhaupt? Bei den Israeliten ist das ganz anders. Sie haben sich die Frage nie gestellt, gibt es Gott? Sondern die Frage war vielmehr, ist Gott mit uns? Es ist spannend, wie es immer wieder vom Josef heisst, Gott, der Herr, war mit ihm. Wo er im Gefängnis war, auch dort, wo er als Sklave gearbeitet hat für den Ägypter, immer wieder die bemerkenswerte Aussage, Gott, der Herr, war mit Josef. Und auch für den Mose ist das ganz wichtig gewesen, sodass er in einem Gebet zu Gott gesagt hat, wenn du nicht mit uns gehst, dann bring uns lieber nicht weg von hier. Woran soll man denn sonst erkennen, dass wir in deiner Gnade stehen, ich und dein Volk? Doch nur daran, dass du mit uns ziehst und uns dadurch von allen anderen Völkern der Welt auszeichnest, mich und dein Volk. Am Josua versichere Gott, wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Jetzt haben wir die wunderschöne Verheißung und stellt sich doch die Frage, gilt denn das auch für uns, was für den Josef Realität war, was bei Mose der Fall war und was auch für den Josua gegolten hat. Gilt das auch für uns? Wir, die keine Israeliten sind. Wo der Engel an der Maria begegnet ist, hat er ihr gesagt, es muss alles so geschehen, du musst schwanger werden, damit das passiert, was bereits schon geschrieben worden ist oder ausgesagt worden ist vom Prophet. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden seinen Namen Emmanuel nennen, was übersetzt heißt Gott mit uns. Also das würde ich sagen, ist doch eine enorme Zusage für uns, dass auch wir können sagen, stimmt, Jesus ist gesendet worden und durch Jesus ist Gott auch mit uns. Er hat am Ende vom Evangelium nach seiner Auferstehung seine Jünger versichert. Und der Erwin, der ja den Kurs macht mit uns, der bringt dann die Stelle auch und sagt, geht raus, macht alle Völker zu Jüngern. Lehren sie, indem man sie taufen und sie lehren zu halten. Und er sagt dann, die Aussage, die jetzt kommt, das gilt aber eigentlich auch nur für die, wo dem treu sind, wo Jesus sagt. Aber dennoch die Aussage, seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit. Und wem das noch nicht langt, will er vielleicht sagen, ja gut, aber Jesus ist jetzt im Himmel, sitzt zur Rechten vom Vater. Dennoch die Aussage von Jesus aus Johannes 14, Vers 16. Ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand, andere Übersetzungen übersetzen es noch als Helfer oder Tröster oder Ratgeber, geben, damit er bis in Ewigkeit bei euch sei. Also jetzt würde ich sagen, ist es ein für alle Mal erklärt. Wir haben die Zusage, Gott ist mit uns und das ist der Trost von uns allen. Wir können uns alle darauf verlassen. Wir sind nicht verlassen. Und es begeistert mich, dass das qualvolle Sterben von Jesus am Kreuz nicht ein Verlust war. Kein Niederlag, sondern ein Sieg. Eben die Perfektion von Gott. Ein Teil von seinem perfekten Plan. Nochmal, er sagte das zu ihnen. Das sind die Worte, die ich euch sagte, als ich noch bei euch war. Nämlich, dass alles erfüllt werden muss, was von mir im Gesetz Moses, in den Propheten und in den Psalmen geschrieben wurde. Und da eröffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden. Jesus behauptet ja von sich selber, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und wie viele ärgern sich darüber, dass Christen meinen, sie haben den einzigen, wahren, lebendigen Gott. Jesus ist der einzige Weg. So viele sagen, das ist so engstirnig. Wobei ich würde sagen, das ist nicht engstirnig, sondern eine sehr exakte Wegbeschreibung zum Vater im Himmel. Ich bin der Weg zum Vater. Niemand kommt zum Vater als alleine durch mich. Das Leiden, das Jesus für uns auf sich genommen hat, ist der einzige Weg, die einzige Möglichkeit, wie wir Versöhnung bekommen mit Gott. Er ist verloren worden, damit wir es nicht sein müssen. Jetzt ist natürlich klar, dass wenn wir uns von Gott abwenden, was bleibt denn noch übrig? Es gibt keinen anderen Erlösungsweg als alleine Jesus Christus und sein Blut, das er vergossen hat. Ich nehme an, für uns alle ist das eine Selbstverständlichkeit, aber enorm erstaunlich, wie viele denken, ja, viele Wege führen nach Rom. Nein, viele Wege führen vielleicht zu Jesus, aber nur einer führt zum Gott, dem Vater, und das ist Jesus. Und wir sind ihm alle so dankbar, dass er das für uns durchgemacht hat. Ich möchte abschließen mit einem Gedicht, wo jetzt da auch eingeblendet wird. Und vielleicht können wir das auch miteinander lesen. Wir wissen, Gott wird uns nie verlassen. Wir dürfen uns ganz auf ihn verlassen. So werden wir nicht unser Ziel verpassen, bis wir uns im Himmelreich niederlassen. Das ist doch eine enorme Zusage. Wir können es gerade nochmal sagen. Wir wissen, Gott wird uns nie verlassen. Wir dürfen uns ganz auf ihn verlassen. So werden wir nicht unser Ziel verpassen, bis wir uns im Himmelreich niederlassen. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du deinen Sohn gesendet hast. Und Jesus, wir danken dir, dass du das auf dich genommen hast, der qualvolle Tod am Kreuz. Dass du das erduldet und ertragen hast. Alles das, was wir Menschen dir angetan haben. Wir danken dir, Herr Jesus Christus. Niemand anders hätte es können machen. Wir danken dir, dass durch das Erlösung möglich ist für uns Menschen. Heiliger Geist, danke, dass du uns gegeben worden bist, dass du da bist, um uns in alle Wahrheit hineinzuleiten. Um uns auch lehren und uns erklären, was die Schrift bedeutet. So bete ich, dass das für uns alle persönlich zu einer Offenbarung und zu einer Erkenntnis werden kann. Die enorme Zusage, dass du, Gott, mit uns bist. Wie nötig haben wir es, Herr Jesus. Und wir danken dir, dass du dir ewig treu bist. Du wirst uns nie verlassen, heisst es. Du wirst immer bei uns sein. Wir danken dir für all die hoffnungsvollen Zusagen. Wir danken dir, Herr Jesus, für dein vollbrachte Werk am Kreuz. Amen.